NDR Info. Themen des Tages.
Politik ist oft die Kunst des Verteilens. In diesen Tagen ist sie vor allem die Kunst des Weglassens. Gestrichen, verschoben, teurer machen. Die Bundesregierung sucht Spielräume im Haushalt. Das zeigt sich heute zum Beispiel beim Streit um den Unterhaltsvorschuss. Und bei den Plänen, die Tabaksteuer stärker anzuheben als bisher vorgesehen. Das wird eins unserer Themen sein. Gespart wird aber nicht nur in Berlin, auch bei Volkswagen wächst der Druck. Konzernchef Oliver Blume äußert sich jetzt zum ersten Mal und bringt in einem Interview im konzerninternen Intranet einen zusätzlichen Abbau von rechnerisch rund 50.000 Stellen weltweit ins Spiel. Da bleibt die Zukunft von 4 deutschen Werken offen, die norddeutschen allen voran. Der Konflikt mit dem Betriebsrat und Gewerkschaft verschärft sich. Und ein weiteres Thema bei uns heute, der Fall Lorenz A. Das Landgericht Oldenburg hat die Anklage gegen den Polizisten zugelassen, der den 21-Jährigen im vergangenen Jahr erschossen hat. Willkommen zu unserem Überblick. Heute ist Montag, der 13. Juli. Ich bin Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. Wenn nach einer Trennung ein Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt zahlt, dann springt bislang der Staat ein, der sogenannte Unterhaltsvorschuss. Der wurde bis zum 18. Geburtstag in den letzten Jahren gezahlt. Familienministerin Karin Prien von der CDU will diese Hilfe aber künftig früher enden lassen. Dagegen formiert sich deutlicher Widerstand, auch aus der SPD. Gleich haben wir dazu Holger Hofmann bei uns im Gespräch vom Deutschen Kinderhilfswerk, was diese Pläne für Alleinerziehende und ihre Kinder bedeuten würde. Vorher der Blick nach Berlin. Dietrich Karl-Meurer zu den Reformplänen beim Unterhaltsvorschuss.
Wenn der Staat sparen will, gibt es meist Kritik. Die Pläne von Familienministerin Karin Prien, CDU, für den Unterhaltsvorschuss lösen allerdings besonders heftige Reaktionen aus. Die schärfsten Worte findet Linken-Co-Chefin Ines Schwertner. An die Ministerin gerichtet sagt sie:
Ich glaube wirklich, sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Die geplanten Einschnitte seien eine Horrornachricht für Alleinerziehende und ihre Kinder.
Ich glaube, ihr ist dabei nicht klar, dass fast jede zweite Alleinerziehende in diesem Land von Armut bedroht ist. Die sollen jetzt dafür sorgen, dass die Haushaltslöcher gestopft werden, statt dass Milliardäre ihren fairen Beitrag zahlen.
Auch die Grünen laufen Sturm. Partei-Co-Chefin Franziska Brandner sagt:
Die Bundesregierung scheint hier ihren Haushalt auf dem Rücken von Familien, Alleinerziehenden zu sanieren, statt endlich zum Beispiel mal die Gerechtigkeitslücken bei der Erbschaftssteuer zu schließen.
Kritik an den Kürzungsplänen kommt auch von den Betroffenen.
Oh, ich habe erst mal gedacht, das darf nicht wahr sein,
sagt im MDR die Vorsitzende des Verbands Alleinerziehender Mütter und Väter, Daniela Jaspers.
Die Leidtragenden sind die Kinder, die dann eben nicht den Unterhalt bekommen, der ihnen zusteht.
Jaspers rechnet vor, für Kinder zwischen 16 und 18 Jahren könnten bis zu 394 Euro im Monat wegfallen.
Das ist richtig viel.
Der Unterhaltsvorschuss hilft Alleinerziehenden, wenn der andere Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt zahlt. Seit der Reform von 2017, mit der die Leistung bis zum 18. Geburtstag ausgeweitet wurde, haben sich die Kosten vervierfacht. Länder und Kommunen drängen deshalb auf Änderungen. Der Sprecher des Familienministeriums, Dominik Lenz, kündigt an:
Ich kann bestätigen, dass die Ministerin einen Gesetzentwurf zur Reform des Unterhaltsvorschusses sehr zeitnah auf den Weg geben wird.
Geplant ist, den Unterhaltsvorschuss künftig nur noch bis zum 16. Geburtstag zu zahlen. Nach Angaben des Ministeriums wären davon letztlich etwa 80.000 Kinder betroffen. Gleichzeitig soll der Druck auf säumige Unterhaltszahler steigen.
Da gibt es die Idee eines vorübergehenden Fahrverbotes an säumige Zahler.
Beim Koalitionspartner der Union, der SPD, regt sich Widerstand gegen das Vorhaben, den Unterhaltsvorschuss einzuschränken. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig etwa lehnt die Pläne ab. Auch der Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Truels Reichert, stellt sich gegen die Pläne. Er kündigt an:
Dementsprechend werden wir da auch noch nacharbeiten müssen, wenn ein Gesetzesentwurf irgendwann dann im Parlament liegt.
Ob die Reform so kommt, wie vom Familienministerium geplant, ist damit offen.
Auch das Deutsche Kinderhilfswerk warnt, die Kürzung könne die Armut vieler Kinder und Jugendliche weiter verschärfen. Darüber habe ich heute Nachmittag mit Holger Hofmann gesprochen. Das ist der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. Und ich habe ihn gefragt, was würde sich denn ändern, wenn die Reformpläne so kommen?
Diese Pläne des Bundesfamilienministeriums bedeuten einen sehr starken Einschnitt für die Alleinerziehenden. Die Alleinerziehenden, das muss man einfach wissen, gehören zu den Ärmsten der Armen. Das heißt, sie müssen wirklich jeden Euro zusammenkratzen. Und natürlich haben auch 16- und 17-Jährige Bedürfnisse in ihrer Entwicklung, die genauso gewahrt werden müssen wie in allen anderen Altersgruppen. Also es ist ein bisschen unverständlich, dass man jetzt ausgerechnet an dieser Stelle den Rotstift ansetzt, wo die Ministerin selbst eigentlich gesagt hat, sie möchte die Alleinerziehenden stärken.
Ja, Sie haben gerade schon die Altersstufen angesprochen. 2017 hatte ebenfalls eine schwarz-rote Koalition den Unterhaltsvorschuss ja schon mal reformiert. Die damalige Familienministerin Manuela Schwesig, die sorgte dafür, dass die Leistung eben nicht nur bis zum 12., sondern eben bis zum 18. Geburtstag gezahlt wird. Und Manuela Schwesig kritisiert heute entsprechend auch die Pläne von Ministerin Prien. Aber ganz zurückgenommen werden ja diese Reformen nicht, Herr Hofmann. Künftig soll der Vorschuss bis zum 16. Geburtstag noch gezahlt werden. Warum machen diese zwei Jahre denn einen Unterschied, einen so großen?
Ja, natürlich geht es einmal darum, so was sich Deutschland auch nach der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet, nämlich bis für Kinder und Jugendliche in unserem Sprachgebrauch bis 18 Jahren auch eine Grundsicherung zu gewähren. Und dazu gehört eben auch eine Teilnahme am sozialen Leben, im kulturellen Leben. Und deswegen kann es also nicht sein, dass diese Kinder, die ja selber auch nichts dafür können, oder Jugendlichen letztendlich dann benachteiligt werden und eben diese Entwicklungschancen nicht haben wie andere Gleichaltrige.
Der Staat springt ja ein, wenn ein Elternteil nicht zahlt. Die Behörden dürfen die Beträge dann vom Unterhaltspflichtigen, meist sind es ja Männer, zurückholen. Praktisch klappt das aber nur im jeden fünften Fall. Knapp 3 Milliarden Euro fehlen dem Staat dadurch pro Jahr. Warum funktioniert das eigentlich so schlecht?
Ja, bei dieser Zahl muss man einerseits sehen, es ist erstmal gerechnet, ne? Also von dem, was der Staat einsetzt, bekommt er nur 20%, also rund 20%, sogar etwas weniger zurück. Es sind im Grunde noch viel mehr, also jetzt absolut Väter oder auch gegebenenfalls Mütter, die nicht zahlen. Es sind aber auch viele Elternteile dabei, die aufgrund eben einem eigenen Sozialgeldbezug gar nicht in der Lage sind zu zahlen. Aber ja, es gibt diese Väter, die entweder sich dem entziehen, die nicht bekannt sind, oder die auch, das ist auch nicht kein seltener Fall, ihr Einkommen eben auch kleinrechnen und hier dann keinen Unterhalt bezahlen.
Wenn der Unterhaltsvorschuss gekürzt wird, spart der Staat am Ende überhaupt Geld? Oder landen viele Familien dann im Bürgergeld oder eben in der Grundsicherung oder anderen Sozialleistungen?
Also auf den ersten Schritt wird es sicher eine Einsparung geben, ja, wenn man das nun rein finanziell sieht. Die ist aber sehr kurzsichtig, weil natürlich, was passiert denn mit den 16- und 17-Jährigen, bei denen dann das Geld so knapp ist, wo dann auch die Elternteile sagen, tut mir leid, ich kann dich jetzt auch nicht mehr in der Weise unterstützen wie bisher. Die werden dann drauf aus sein, selber noch stärker auch Geld zu verdienen. Sie werden Aushilfsjob annehmen und das wird zulasten ihrer Ausbildung gehen. Stattdessen müsste unser Interesse sein, dass wir haben ja eh ein Problem mit Jugendlichen, die mit keinem oder einem geringen Ausbildungsabschluss ihren Bildungsweg beenden, dass sie diesen Ausbildungsabschluss machen. Und deswegen ist diese Altersgruppe auch nicht irrelevant. Und wenn wir da jetzt sparen, dann werden uns entsprechende Steuereinnahmen in wenigen Jahren und sogar sehr bald schon verloren gehen.
Wir sprechen ja gerade sehr viel über Reformen, über Einsparen, über Kürzungen. Was wünschen Sie sich beim Kinderhilfswerk?
Also momentan kommt es ja sehr scheibchenweise daher, so ein bisschen Salamitaktik. Da wird zunächst eben beim Kinderzuschlag, also der Kindersofortzuschlag, eingespart. Dann kommt jetzt bei den 16- und 17-Jährigen Unterhaltsvorschuss der Plan. Wir dürfen wahrscheinlich damit rechnen, dass beim Wohngeld auch noch Kürzung aufwarten. Und entsprechend kann ich momentan nicht erkennen, dass es erstens eine ganzheitliche Strategie ist, dass auch ein Ende der Fahnenstange schon erreicht ist und dass wir insgesamt eine ausgewogene gesellschaftliche Belastung sehen. Es ist nun klar, dass über Sparen diskutiert wird, aber es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum hier so einseitig bei der armen Bevölkerung gespart wird.
Sagt der Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Holger Hofmann, zu den Reformplänen der Bundesregierung beim Unterhaltsvorschuss. Hier in unseren Themen des Tages. Eigentlich ist das erst einmal eine Nachricht für Raucherinnen und Raucher. Eine Packung mit 20 Zigaretten könnte bis 2030 schrittweise fast 12 Euro kosten. Rund 40 Cent mehr als bisher vorgesehen. Politisch geht es aber um mehr. Die Koalition sucht zusätzliche Einnahmen und will zugleich verhindern, dass die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung weiter steigen. Kanzleramtsminister Thorsten Frey verweist dabei auch auf die gesundheitlichen Folgen des Rauchens. Jakob Meyer über die Pläne und die Frage, wie es zusammenhängt.
Nach Angaben aus Koalitionskreisen haben die Bundestagsfraktionen von Union und SPD entschieden, die im Regierungsentwurf vorgesehenen Steuertarife nach oben anzupassen. So solle vor allem der Gesundheitsschutz gestärkt werden. Die Erhöhung der Tabaksteuer stehe im Einklang mit dem Ziel der Bundesregierung, die Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen zu senken. Außerdem diene sie der Haushaltskonsolidierung. Der Bund muss Milliardenlücken schließen. Kanzleramtsminister Thorsten Frey verwies in diesem Zusammenhang auf finanzielle Zugeständnisse, die der Bund den Ländern bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung Ende vergangener Woche gemacht hat. Konkret sprach Frey im ARD-Morgenmagazin von Veränderungen zugunsten der Krankenhäuser und der stationären Versorgung. Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland ergibt sich aus einer sogenannten Formulierungshilfe des Bundesfinanzministeriums, dass der durchschnittliche Preis für eine Packung Zigaretten bis 2030 damit schrittweise auf fast 11,80 Euro steigen würde.
Die Koalition aus Union und SPD erwägt eben, die Tabaksteuer stärker zu erhöhen als bisher geplant. Bis 2030 könnte eine Packung mit 20 Zigaretten 12 Euro kosten. Volkswagen steht vor einem der größten Umbrüche seiner Geschichte. Weltweit können in den kommenden Jahren bis zu 100.000 Stellen wegfallen. Dazu stehen Investitionen von rund 45 Milliarden Euro auf dem Prüfstand. Nach der Aufsichtsratssitzung in der vergangenen Woche war die Verunsicherung in der Belegschaft entsprechend groß. Denn auch danach ordnete niemand aus dem Vorstand die Zahlen und die drohenden Werksschließungen ein. Tausende sind mit dieser Unsicherheit in den Werksurlaub. Betriebsratschefin Daniela Cavallo forderte den Konzernchef Oliver Blume auf, sich dringend zu den Plänen des Vorstands zu äußern. Und das hat Blume jetzt getan, zumindest im konzerneigenen Intranet. Was er dort angekündigt hat und was das auch für die deutschen Standorte bedeuten kann, darüber konnte ich mit unserem Niedersachsen-Reporter Bertil Stakel heute Nachmittag sprechen. Was genau hat Blume der Belegschaft mitgeteilt?
Na, VW-Chef Oliver Blume, der bestätigt jetzt eigentlich, was eigentlich seit Wochen schon in den Medien bekannt ist und dort kursierte. Er versucht in der Belegschaft mit diesem Interview Vertrauen wiederherzustellen. Die Botschaft, die von diesem ja internen Interview ausgehen soll, ist, der Vorstand nimmt die Sorgen der Beschäftigten ernst. Aber die Lage, die ist eben schwierig und vor allem die Kosten, die sind zu hoch. Noch immer, sie liegen laut Blume 20% über dem Durchschnitt anderer Unternehmen. Ja, und um da runterzukommen, hat Blume eine Rechnung aufgemacht, denn ein Großteil der Kosten entfällt auf Löhne und Gehälter, also im Personalbereich. Ja, und um wieder wettbewerbsfähig zu sein, müssten deshalb bis zu 50.000 Stellen weltweit abgebaut werden in den nächsten Jahren. Wichtig ist da aber, das ist ein theoretischer Wert, er kann auch niedriger ausfallen, auch das hat Blume betont. Unterm Strich haben die Beschäftigten nun etwas mehr Klarheit über den Kurs des Unternehmens. Wo, wie viele Jobs wegfallen, das bleibt weiter aber offen.
Die 50.000 Stellen, kämen die zusätzlich zu den 50.000, die VW, Audi und die anderen Marken des Konzerns ja sowieso schon bis 2030 vereinbart haben?
Ganz genau, die kämen nochmal obendrauf. Man hat ja vor 2 Jahren sich da schon mal auf dieses umfangreiche Sparprogramm geeinigt. Das heißt, da würde weiter an der Sparschraube gedreht werden. Und das zeigt natürlich aber auch, ja, wie angespannt die wirtschaftliche Situation bei dem Wolfsburger Autobauer ist.
Was sagt Blume denn zu den deutschen Standorten überhaupt, zu den Werken Zwickau, Emden, Hannover in Norddeutschland und Neckarsulm?
Ja, Oliver Blume nennt diese Standorte mit einer ungewissen Zukunft tatsächlich beim Namen. In diesen Fabriken läuft die Autoproduktion Anfang der 2030er Jahre Stand jetzt aus. Es gibt keine Anschlussmodelle. Auch das hat Blume in dem internen Interview bestätigt. Und er wiederholte da auch nochmal Äußerungen von gestern aus der Bild am Sonntag. Blume sieht, Zitat, auch intelligentere Lösungen als Werke zu schließen. Dabei hat er dann auf das Werk in Osnabrück verwiesen. Dort werden ab dem nächsten Jahr keine Autos mehr gebaut. Volkswagen spricht deshalb mit der Rüstungsindustrie, sie soll übernehmen und so die Jobs dort retten. Allerdings, und das gehört zur Wahrheit dazu, stocken diese Gespräche seit Monaten. Mittlerweile prüft das Land Niedersachsen sogar, sich an einer entsprechenden Produktion zu beteiligen. Das schreibt das Wirtschaftsmagazin Kapital. Und all das zeigt tatsächlich, wie ernst die Lage ist.
VW hat ja große Einschnitte bisher oft gemeinsam ausgehandelt, also mit Betriebsrat und IG Metall. Jetzt klingt das alles auch nach einem offenen Konflikt. Was verändert sich da? Was geht da auch vielleicht kaputt?
Ja, da hat sich bei dem Wolfsburger Autobauer tatsächlich was gravierend verändert. Die Arbeitnehmerseite, die spricht offen von einem enormen Vertrauensverlust. Und wie schlecht das Verhältnis mittlerweile ist, das sieht man an einem Statement der Gewerkschaft IG Metall auf das Intranet-Interview von Oliver Blume. Da heißt es, statt sich mit Beschäftigten in den Werken zu erklären und ihnen Rede und Antwort zu stehen, würde Blume wohlfeile Interviews geben. Die Aussagekraft seiner Worte gehe gen Null. Die Gewerkschaft meint, Blume lasse die Belegschaft mit Floskeln im Ungewissen und habe den Ernst der Lage nicht verstanden. Das schriftliche Statement, das endet mit einer deutlich formulierten Forderung. Die Arbeitnehmervertreter, die erwarten nach der Sommerpause eine klare und ehrliche Ansage aus dem Vorstand. Ansonsten folge ein Konflikt, der sich so wörtlich gewaschen habe. Also beruhigt hat das Intranet-Interview die aufgeheizte Lage bei Volkswagen erstmal nicht.
Soweit Informationen und Einschätzungen von Bertil Starke aus Hannover. Der VW-Chef Blume hat sich erstmals etwas konkreter zu den Sparplänen im Konzern geäußert. Der Fall Lorenz A. wird jetzt vor Gericht aufgearbeitet. An Ostern vergangenen Jahres starb der 21-Jährige in Oldenburg durch Schüsse eines Polizisten. Der Fall hatte bundesweit für Diskussionen über Polizeigewalt gesorgt. Jetzt muss sich der Beamte vor Gericht verantworten. Das Landgericht Oldenburg hat die Anklage wegen fahrlässiger Tötung zugelassen. Nina Schön berichtet aus der Norddeutschland-Redaktion.
Der 28-jährige Beamte soll den jungen Schwarzen in der Nacht zu Ostersonntag bei einem Einsatz in der Oldenburger Fußgängerzone erschossen haben. Lorenz A. wurde mindestens dreimal getroffen, in Oberkörper, Hüfte und Kopf. Er starb im Krankenhaus. Im November hatte die Oldenburger Staatsanwaltschaft den Beamten wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Laut Anklageschrift ging der Polizist irrtümlich davon aus, dass er in Notwehr handelte, weil Lorenz A. ihn mit einem Messer angreifen wollte. Deswegen geht es um den Verdacht der fahrlässigen Tötung, nicht um den des Totschlags oder Mordes. Tatsächlich versprühte der 21-Jährige Reizgas, als er flüchten wollte. Ein Messer soll er zwar dabei gehabt, aber nicht benutzt haben. Wann der Prozess beginnt, ist nach Angaben des Gerichtes noch unklar. Nach dem Vorfall sind bundesweit Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße gegangen. Nach Auffassung der Initiative Gerechtigkeit für Lorenz ist Rassismus die Hauptursache für den Tod des Schwarzen. In Deutschland kamen im vergangenen Jahr bundesweit 16 Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben. Polizisten sitzen hierzulande wegen tödlichen Schüssen nur selten auf der Anklagebank. Ermittelt wird immer, die meisten Verfahren werden aber eingestellt. Nur etwa 2% der Fälle landen nach Schätzung von Experten vor Gericht.
Das Landgericht Oldenburg hat die Anklage gegen einen Polizeibeamten im Fall Lorenz A. zugelassen. Wir haben es gehört, wann der Prozess beginnt, ist allerdings noch offen. Wann ist ein Kind alt genug für TikTok, für Instagram oder Snapchat? Ab welchem Alter sollten Kinder überhaupt Social Media nutzen dürfen? Eine von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingesetzte Expertengruppe empfiehlt jetzt strengere Regeln in ganz Europa. Unter 13-Jährige sollten nur noch sehr eingeschränkt Zugang zu sozialen Netzwerken bekommen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Eine Erkenntnis müsse über allem stehen, so EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Social Media ist kein Spielzeug, sondern ein sehr gewinnträchtiges, aber auch gefährliches Produkt. Deshalb gilt:
In Europe, whoever develops a product is responsible for its safety.
Autohersteller müssen ihre Fahrzeuge per se sicher machen. Wir erwarten nicht von Kindern, dass sie ihre eigenen sicheren Sicherheitsgurte entwerfen. Genauso wenig von Eltern, dass sie Airbags zu Hause einbauen. Und genau dasselbe muss auch für die großen Technologiekonzerne gelten.
And the very same must be true for big tech.
Denn auch laut der Expertengruppe, die von der Leyen heute ein umfangreiches Buch übergeben hat, schaden die 4 bis 6 Stunden, die Jugendliche in Europa im Schnitt täglich auf Social Media verbringen, der Gehirn- und Persönlichkeitsentwicklung. Daraus ergibt sich, so der Vorsitzende des Gremiums, der deutsche Forscher und Jugendpsychiater Jörg Fegert:
Auf der Basis der vorliegenden Evidenz empfehlen wir deshalb die EU-weite harmonisierte Einführung einer Zugangsbeschränkung zu Social Media Plus für Kinder unter 13 Jahren.
Danach empfehlen die Experten ein abgestuftes Modell nach dem Prinzip: Plattformen, die nachweisen, dass sie ausreichend für die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen getan haben, sind dann womöglich ab 13 erlaubt, andere wiederum ab 15 oder 16 Jahren. Und all das müsse mit einer effektiven und sicheren Alterskontrolle einhergehen. Dabei verweisen die Experten auf die Erfahrungen in Australien, wo sich nach rund einem halben Jahr Social Media Mindestalter zeigt, noch immer können viel zu viele Kinder diese Altersgrenze umgehen. Da sei die EU besser vorbereitet, so die Kommissionschefin.
And here our age verification app is one of the tools.
Unsere App zur Altersverifizierung ist eines der Werkzeuge, um dies zu ermöglichen. Sie ist benutzerfreundlich, datenschutzkonform und im Grunde gibt sie den Eltern ein Stück Kontrolle zurück.
The power into the hands of parents.
Denn es gehe ja nicht um die Frage, wann Kinder Zugang zu sozialen Medien bekämen, sondern darum, wann die sozialen Medien Kinder erreichen dürften. Deshalb sei es auch gut, dass in vielen EU-Staaten nationale Regeln diskutiert werden. Ganz konkret in Frankreich, da ist Social Media für unter 15-Jährige ab September verboten. Weitere EU-Staaten wie Griechenland, Dänemark, Spanien und Österreich etwa planen ähnliche Regelungen. Und das beiße sich gar nicht mit den EU-Leitlinien, sagt Experte Fegert.
Länderspezifische, vorsorgliche, zusätzliche Zugangsbeschränkungen für über 13-Jährige könnten für Anbieter sogar einen Anreiz bieten, schneller Angebote zu entwickeln, die von Anfang an sicher sind.
Und das wäre schließlich die beste Lösung, die aktuell aber noch nicht in Aussicht ist. Bis dahin steht zumindest aber auch fest, es ist Sache der EU, Altersgrenzen gegenüber den Tech-Plattformen durchzusetzen. Denn nur die Kommission in Brüssel kann ihnen neue Regeln auferlegen und im Zweifel auch Bußgelder verhängen. Auch deshalb mache ein EU-einheitliches Social-Media-Vorgehen Sinn, so Kommissionschefin von der Leyen.
And change takes time.
Diese Veränderung wird Zeit brauchen, so wie jeder kulturelle Wandel. Genauso wie es Zeit brauchte, Alkohol am Steuer zu verbieten, genauso wie es Zeit brauchte, Sicherheitsgurte in Autos einzuführen.
Just as it took time to use seatbelts in the cars.
Ein Social-Media-Mindestalter ist somit heute auch nur eine weitere Etappe gegangen. Im September legt die Kommissionschefin ihren Gesetzesentwurf dazu vor, der dann von EU-Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten beraten wird.
Soweit Katrin Schmidt aus Brüssel. Im September wird die EU-Kommission eben konkrete Gesetzesvorschläge für Regeln bei Social-Media-Nutzung vorlegen. Und damit kommen wir in den Themen des Tages zu der Brandkatastrophe in Thailand. In Bangkok hat sich in der vergangenen Nacht eine der schwersten Brandkatastrophen seit Jahren ereignet. Ein Musikpub stand plötzlich in Flammen, eine beliebte Bar. Mindestens 28 Menschen kamen dabei ums Leben, Dutzende wurden verletzt, viele schwer. Noch ist unklar, wodurch das Feuer ausgelöst wurde. Die Ermittlungen laufen. Es berichtet Ines Burkhardt.
Auf den Tischen stehen noch Flaschen. Sie erinnern an einen fröhlichen Abend in einer Bar mit Live-Musik im Norden Bangkoks. Dieser Abend endete in einer Katastrophe. Gegen Mitternacht brach ein Feuer aus. Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen schreiend und in Panik auf die Straße rennen. Usa Tatsri hat das Unglück überlebt. Sie war gerade mit zwei Freunden vor die Tür getreten, um zu rauchen, wie sie der Nachrichtenagentur Reuters erzählte. Gleich nachdem wir rausgegangen waren, um zu rauchen, innerhalb von einer Sekunde schauten wir an die Wand und sahen, dass da Rauch war. Warum kam da oben Rauch raus? Wir wollten gerade reinrennen, um nachzusehen, aber noch bevor wir überhaupt einen Schritt machen konnten, gab es einen Knall, einen wahnsinnig heftigen Knall. Wir hatten überhaupt keine Zeit nachzudenken, keine Zeit, irgendwas zu tun. Zwei weitere Freunde von Usa Tatsri waren noch in der Bar, als das Feuer ausbrach. Als Rettungskräfte jemanden raustrugen, erkannte Usa einen ihrer vermissten Freunde und rannte zu ihm. Ein Beamter sagte, es sei nichts mehr zu machen und er bedeckte den Körper meines Freundes mit einem weißen Tuch. Ich habe komplett die Fassung verloren. Ich habe sie angefleht, ihn wiederzubeleben, mir zu zeigen, dass sie es weiter versuchen, weil mein Freund doch direkt dort war. Aber der Beamte weigerte sich. Er holte nur das weiße Tuch heraus und legte ihn neben den anderen Leichen ab. Laut lokalen Behörden gab es einen elektrischen Kurzschluss in einer Klimaanlage in der Decke. Augenzeugen berichten, dass das Feuer in der Nähe der Bühne der Bar, wo Live-Musik aufgeführt wurde, ausgebrochen ist und sich dann schnell ausbreitete. Die Besucher versuchten offenbar, in den hinteren Bereich des Gebäudes zu flüchten, weg von den Flammen. Aber laut dem Gouverneur von Bangkok stand vor einem der Notausgänge ein Tisch im Weg. Vor einem anderen standen nach seinen Aussagen Bierkisten. So waren viele Opfer gefangen und starben. Ein Mitarbeiter der Katastrophenschutzbehörde von Bangkok sagte gegenüber Agence Presse, Hinten auf der linken Seite der Toiletten gab es einen Ausgang, der in einen großen offenen Bereich führte. Aber am Ausgang hing ein Schild mit der Aufschrift nur für Personal und er war verschlossen. Die Behörden haben jetzt eine Untersuchung zur Brandursache sowie zu möglichen Verstößen gegen Vorschriften eingeleitet. Thailands Premierminister Anutin sprach noch in der Nacht mit Überlebenden und besichtigte die ausgebrannte Bar. Mittlerweile sind laut der deutschen Botschaft in Bangkok 10 der Toten identifiziert. Deutsche sind nicht darunter.
Und damit enden die Themen des Tages heute an diesem 13. Juli. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend.